In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest ist angestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 2. Juli 2026 durch Konrad. Zum Inhalt. Stuttgart 21, Evelyn Palla hält am Kurs fest. Hitze in Freiburg. SOS Sozialstaat für ein gerechtes Morgen, Kundgebung in Freiburg. Sonarmeldungen aus dem Norden von BW. Tja, mal wieder Stuttgart 21, da verschwindet man im Untergrund. Das ist irgendwie vernünftig, weil oben ist ja relativ warm. Aber auf der anderen Seite ist es auch ausgesprochen unvernünftig. Ich bin jetzt hier mit Werner Sauerborn verbunden, aber ich habe mich kurz verkundig gemacht. In Stuttgart, da gibt es ja auch noch eine andere Geschichte. Und zwar ist diese Gips-Kolperschicht. Ich bin gerade in Staufen und die haben da gewisse Hebungsrisse irgendwann mal mitgekriegt. Und wenn man sich Stuttgart 21 anhört, da gab es ganz, ganz viele Kritikpunkte an Stuttgart 21. Und die bauen und bauen und bauen. Also die bauen da schon länger dran rum. Da müsste man eigentlich keine temporäre Baustelle hinschreiben, sondern da könnte man schon was in Stein meißeln. Und durch Stein meißeln die da unten immer noch irgendwie vor sich hin, beziehungsweise ja, erledigen die einen oder anderen Sachen. Unter anderem jetzt werden wieder erneut elektrische Leitung, glaube ich, verlegt oder sowas in der Richtung. Aber ich rede am besten gleich mal mit Werner Sauerborn über die ganzen Geschichten, die es da um Stuttgart 21 immer noch gibt. Also erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, Grüße, Radio Dreiecksland.
Ja, das heißt, wo stehen wir denn jetzt? Wir haben eine neue Chefin, Evelyn Palla. Das heißt, die ist nicht mehr so neu. Die hat sich inzwischen ein bisschen eingearbeitet. Und da gab es vor kurzem einen Lenkungskreisausschuss und da gab es vor kurzem Neues oder gab es da vor kurzem Altes?
Na gut, es gab Altes in neuen Schläuchen, würde ich sagen. In der Tat, der Lenkungskreis hat getagt und das hat natürlich schon im Vorfeld Schlagzeilen gemacht. Ich glaube, das werden die meisten auch eurer Hörer mitbekommen haben. Stuttgart 21 soll erneut teurer werden, nochmal 3 Milliarden, das ist mehr als anfangs überhaupt für das ganze Projekt geplant waren. Jetzt auf 14,5 Milliarden kann man gleich dazu sagen, der SWR sagt, eine Vollkostenrechnung, die alle so in allen Nebenhaushalten versteckten Kosten mit einbezieht, sieht das Projekt schon bei 25 Milliarden. Das ist das eine. Und das andere ist, die Inbetriebnahme wurde erneut vertagt. Das war ja eigentlich ein guter Move von Frau Palla, die gleich mit Beginn ihrer Amtszeit gesagt hat, bevor wir da überhaupt weitermachen, muss erstmal geguckt werden, woran liegt das eigentlich, dass da dauernd alles schief geht. Hat eine Kommission eingesetzt und hat die ein halbes Jahr tagen lassen. Die hat jetzt ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist jetzt in dem Lenkungskreis auf den Tisch gelegt worden. Und Lenkungskreis ist praktisch die Runde, die über den weiteren Verlauf des Projekts entscheiden soll. Da sitzt das Land, die Stadt Stuttgart, die Bahn und auch noch die Region Stuttgart drin. Wir nennen das aber eher Ablenkungskreis, weil da offensichtlich nicht alle Sachen auf den Tisch kommen. Da wird halt von der Bahn was eingegeben und die anderen nicken ab. Das ist also eher ein Ablenkungskreis als ein Lenkungskreis. Aber immerhin, da wurde jetzt vorgestellt, was vorgesehen ist. Und da wurden also diese 3 Milliarden Mehrkosten, die völlig nicht dargestellt wurden. Womit sind die begründet? Was ist teurer geworden? Sind die überhaupt realistisch? Und die Verlängerung der Verschiebung der Eröffnung des Projekts. Da wird es eine schrittweise Eröffnung geben. Da öffnen sie hier mal ein bisschen, da ist was fertig geworden. Und am Ende in der Vollversion dieses Projekts würde es erst 2033 fertig werden. Und das kann man mit Fug und Recht auch in Frage stellen, weil es ist im Grunde nichts richtig dargestellt worden in dem Lenkungskreis. Selbst den Projektpartnern, die das Ganze ja die ganze Zeit mitgetragen haben, wurde dieser Bericht der Konzernrevision, auf das, auf den sich all diese Veränderungen jetzt, Verschiebungen und mehrere Milliarden begründet, dieser Bericht wurde auch dem Lenkungskreis, geschweige denn der Öffentlichkeit, vorgestellt. Man muss sich also mal vergegenwärtigen, es handelt sich hier um ein bundeseigenes Unternehmen. Und die Beteiligten, die das steuern sollen und die Öffentlichkeit, die nachher für diese Milliarden und diesen ganzen Ärger, den wir seit Jahren mit diesem Projekt haben, im Grunde die Opfer sind, denen wird vorenthalten, warum es jetzt wieder diese Verschiebung gibt. Also die haben es mit ein paar Folien da bewenden lassen und das ist natürlich unbefriedigend. Und wir sind uns schon sehr sicher, das werden wir auch nicht auf sich beruhen lassen, sondern wir werden nach dem Umweltinformationsgesetz hier die Herausgabe dieses Berichts fordern. Also das ist das eine. Dann ist natürlich die große Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für das, was hier passiert? Und da hat man eine ganz geschickte Lösung gefunden. Man hat nämlich gesagt, sind Managementfehler. Das heißt, es sind die Leute, die das Projekt technisch organisiert, geplant und am Ende durchgeführt haben. Das hat den Vorteil, die meisten, die da in Frage kommen, namentlich wird da keiner genannt, die sind sowieso schon teilweise weg. Teilweise übrigens auch in die Baufirmen gewechselt, die den Auftrag für den Bau des nächsten Tunnels bekommen haben. Das ist ein Grenzfall von Korruption, würde ich sagen. Und Frau Paller selbst ist natürlich, kann man nicht in Verantwortung ziehen, weil sie ist ja erst kurz dabei. Und vor allem ist es schick für die Projektpartner. Die zeigen alle mit dem Finger auf die Bahn. Die hätten das alles vermasselt und sie sind fein raus. Sie sind sozusagen Opfer, das Land, die Stadt Stuttgart, sie sehen sich jetzt als Opfer, sind hell empört über die Verschiebung und über die neuen Milliarden, aber sie selbst könnten eigentlich gar nichts dafür, weil das sei ein Projekt der Bahn. Die Tatsache ist aber, dass sie das die ganze Zeit sehr gefördert haben, sehr betrieben haben. Immer wieder, wenn es Kostensteigerungen, Verschiebungen gab, haben sie gesagt, ist zwar blöd, aber müssen wir unbedingt weitermachen. Sie sind im Grunde mitverantwortlich und diese Verantwortungsfrage müsste wirklich mal nicht in einem Lenkungskreis, wo man sich dann selbst entschuldet, sondern im Grunde vor Untersuchungsausschuss und am Ende vor Gerichten geklärt werden.
Das heißt eigentlich fast wie immer, sprich es geht weiter. Kann man dieses weiter als so verstehen, dass man jetzt schon die Hälfte der Meerenge durchschwommen hat und das Zurückrudern bzw. Zurückschwimmen kräftezehrend und vor allen Dingen weiter wäre, als an das andere Ufer zu schwimmen? Wobei, wenn ich das richtig verstehe, das andere Ufer auch immer mehr und mehr irgendwie entschwindet und irgendwie sich doch weiter zurückzieht, sprich, dass da immer mehr drauf auf die Leute zukommt.
Ja, also wenn man das aus der Sicht des geplanten Projekts sieht, dann muss man sagen, dass die zu 90% fertig sind. Nur, es gibt eben unendlich viele Probleme, die auch nach dem, was jetzt erzählt wurde, in dem Untersuchungsbericht und dem Konzernrevisionsbericht überhaupt nicht vorkommen. Es geht da überhaupt nicht um Brandschutz, es geht nicht um das, was du eben gesagt hast, Anhydrithebungen, großes Risiko bei dem Projekt. Es geht nicht über das Überflutungsrisiko, es geht nicht um die Gleisneigung, die es in keinem großen Bahnhof der Welt gibt und schwer mit dem Risiko, dass Züge wegrollen, verbunden ist. All das ist nicht thematisiert und insofern ist es schwer zu sagen, in welcher Phase ist das Projekt. Ist das wirklich 20% vor Fertigstellung? Nein, ist es bei weitem nicht, weil die ganz großen Probleme sind nicht auf den Tisch gelegt, die sind nicht erörtert worden. Und natürlich, nachdem die schon so weit sind, kann es jetzt nicht darum gehen, alles wieder abzureißen und sozusagen wieder auf Null zu gehen, wie beim Monopoly, sondern es wird darum gehen, und das ist jetzt unser Hauptanliegen, dass man auf jeden Fall den Kopfbahnhof erhält. Es ist also so was von unverantwortlich, sozusagen, wir machen da unten fertig und dann reißen wir oben alles ab. Bei einem Bahnhof, von dem eigentlich jeder Fachmann weiß, dass der nie und nimmer sicher ist, nie und nimmer die Funktion erfüllen wird, die ein Bahnhof einer Metropolregion erfüllen muss, da kann man nicht einfach den Kopfbahnhof abreißen. Und jetzt ist es ja so, dass Sie, nachdem die Frist jetzt nochmal verlängert ist, der Eröffnung, die wahrscheinlich gar nicht kommen wird, dass Sie auf jeden Fall mal 5 Jahre diesen Kopfbahnhof bis 2031, 2032 auf jeden Fall erhalten müssen. Sonst gibt es keinen Bahnverkehr mehr in Stuttgart. Und um den erhalten zu können, müssen Hunderte von Millionen Euro investiert werden, weil der natürlich richtig runtergefahren ist. Da hat ja keiner mehr was investiert. Da ist das Stellwerk am Ende seiner Leistungsfähigkeit, dauernd fällt es aus, dauernd werden Züge umgeleitet oder haben Verspätungen. Und da ist sich die Bahn schon im Klaren, dass sie da was machen muss. Aber auch da gab es keine klare Aussage, was muss gemacht werden, wie viel kostet das. Und sie verdrängen das Problem einfach, weil sie weiter, als hätten sie sich darauf abgesprochen, das ganz standfest zu behaupten, es wird spätestens 33 alles funktionieren. Das ist ein super Projekt, als hätte es eine Absprache gegeben. Das muss man jetzt ganz standfest vertreten, damit kein Zweifel daran besteht, dass es weitergehen wird.
Der Kopfbahnhof, der war ja einer der zuverlässigsten Deutschlands, bis man angefangen hatte, irgendwie unterirdisch zu graben. Woran liegt es, dass jetzt der Kopfbahnhof nicht mehr so zuverlässig ist, nur einfach an fehlenden Investitionen, oder ist er auch so schon überlastet gewesen?
Nein, also bevor man gebaut hat, war er nicht überlastet. Er hat eine sehr hohe Kapazität gehabt, den der Tiefbahnhof nie haben wird. Aber natürlich hat man die Gleise etwas verkürzen müssen, um dieses Baufeld freizumachen für den Tiefbahnhof. Das hat schon ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Und vor allem hat man ja seit Jahren nichts mehr investiert. Man hat ja gedacht, man ist Ende der 10er Jahre mit dem Projekt fertig, und dass es jetzt schon 5, 6, 7 Jahre mehr sind und jetzt nochmal 5 Jahre mehr werden und wahrscheinlich noch mehr werden, das hat natürlich keiner gedacht. Man hat halt nichts investiert und dementsprechend muss da jetzt ganz kräftig nachgearbeitet werden. Und da werden wir auch Vorschläge machen, weil es nicht nur um den Erhalt der 16 Gleise, und zwar funktionsfähigen Erhalt geht, es muss auch moderne Technik eingebaut werden. Es muss auch einen besseren Zugang von der Stadt zum Kopfbahnhof geben, nicht diese sogenannten bundesweit, ja weltweit bekannt gewordenen Fernwanderwege, wo den Leuten seit Jahren, tausenden Menschen täglich wird das zugemutet, durch diese Umwege zu den Kopfbahnhofgleisen zu kommen. Da muss es dringend und nicht erst Ende 27 Verbesserungen geben. Also das alles, das muss jetzt in den Fokus, und wir haben vorgeschlagen, was da aus dem Tiefbahnhof werden soll. Da soll man jetzt mal eine vorweggenommene Inbetriebnahmeprüfung machen. Man soll jetzt nicht weiter bauen, einfach weiter Milliarden investieren, um dann nachher festzustellen, dass es gar nicht genehmigungsfähig ist, weil die keinen Brandschutz haben. Da haben wir gesagt, jetzt macht doch jetzt diese Inbetriebnahmeprüfung, simuliert sie, so wie es nachher gemacht werden müsste, und dann werdet ihr wissen, ob das, und wir meinen, dass das am Ende gar nicht genehmigt werden kann. Dann spart euch mal lieber die Milliarden und überlegt euch was Besseres. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt in den Kopfbahnhof investieren.
Ja, das hört sich zumindest mal vernünftig an, wenn man sozusagen hier im Zweifel ist, ob die eine Sache funktioniert, dass man die andere Sache zumindest noch funktionsfähig hält.
Funktionsfähig ist er jetzt noch, also ich meine, das heißt funktionsfähig, also es ist noch keiner ums Leben gekommen, es hat noch keine größeren Katastrophen gegeben, aber er ist nicht funktionsfähig im Sinne von zuverlässigem Bahnverkehr. Das ist er nicht, und deswegen muss da wirklich schnell und in großem Stil investiert werden, da würden wir gerne mal Pläne sehen.
Das waren Schlussworte, beziehungsweise keine Schlussworte, sondern waren Anschlussworte, weil man kann natürlich gespannt darauf sein, wie sich die Sache weiterentwickelt. Zumindest können wir froh sein, dass wir hier in Freiburg wohnen und eben nicht in Stuttgart. Ich habe geredet mit Werner Sauerborn, und Werner Sauerborn ist immer noch bei den Kopfbahnhofbefürwortern und sucht nach Alternativen für die unterirdische Bahnstation. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich danke auch. Tschüss.
Hitze wurde auch in Freiburg gemessen.
Auf den Seiten der Universität Freiburg sind die Daten der ersten Hitzewelle für Freiburg dokumentiert. Wie Professor Christen, Meteorologe, sind sie gekennzeichnet besonders durch die Dauerintensität und ihren Zeitpunkt als außergewöhnlich zu vermerken. Insbesondere der Hitzerekordtag 27. Juni und die nachfolgende Nacht auf den 28. Juni dokumentieren in den 56 Messstellen, beziehungsweise jeweils unterschiedlich noch weitere Messstellen der Universität, andere Hitzerekorde, als sie in den standardisierten Formen des deutschen Wetterdienst auftauchen. So wurde ausgerechnet der 3 Meter hohe Messstation auf dem Gelände der Uniklinik Freiburg die Spitzentemperatur von 43,1 Grad Celsius über 10 Minuten erreicht. Dank des Umfeldes, Friedhof am Flughafen, von potenziellen Kühlsenken also, war die Nachttiefstemperatur zwar immer noch bei 28,2 Grad, sie lag damit aber auch nur relativ knapp unter den Tempeln des Altstadt-Shoppings in der nördlichen Kaiser-Josef-Straße, die bei 29 Grad las. Die maximale Anzahl in Folge dieser Tropennächte ist auch in diesen Quartieren, also die Kajo in der nördlichen Shoppingzone, nach den Angaben des Professors für Meteorologie Andreas Christen, in der Folge von 13 Tagen zu vermelden. Die Uniklinik hat 12 Tage, wie auch Teile von Weingarten, Haslach und der Neuburg. Ja, was folgt nun daraus, liebe Zuhörenden, liebe Verantwortlichen in den Behörden?
Bei großer Hitze fand am 27. Juni am Stühlinger Kirchplatz die Kundgebung SOS Sozialstaat für ein gerechtes Morgen gegen den geplanten Kahlschlag am Sozialstaat statt. Organisiert wurde von der Gewerkschaft Verdi. Radio Dreieckland hat die Reden für euch dokumentiert. Hier die Rede von Anni. Bündnis, es reicht, Sozialabbau stoppen.
Ja, geil. Danke an alle VorrednerInnen. Ihr habt mir nochmal richtig eingeheizt. Ich bin richtig, richtig wütend. Ich muss nicht nochmal wiederholen, welche unverschämten Kürzungsmaßnahmen die Regierung gerade plant. Das haben die VorrednerInnen schon im Detail erklärt. Klar ist, die Pläne von CDU und SPD sind ein aggressiver Angriff auf die soziale Sicherheit von uns allen. Es ist bei weitem nicht der erste Angriff und deshalb wehren wir uns heute gemeinsam. Es reicht! Während es in Deutschland immer mehr Milliardäre gibt, während diese Überreichen nicht einmal gerecht besteuert werden, während hunderte Milliarden in Aufrüstung locker gemacht werden, sollen wir den Gürtel enger schnallen? Wir alle sollen den Gürtel enger schnallen und mehr arbeiten. Unsere Großeltern, die sich für dieses Land kaputt geackert haben, Alleinerziehende, die ohnehin massiv armutsgefährdet sind, Pflegekräfte, die tagtäglich Überstunden machen, MigrantInnen, ohne die dieses Land schon 100.000 Mal zusammengebrochen wäre, Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung und so weiter. Die unerträgliche Hitzewelle, die wir gerade erfahren, wirkt dabei wie ein Brennglas für die soziale Ungleichheit in diesem Land. Während wir schwitzen, während zahlreiche Menschen an der Hitze sterben, während es in Krankenhäusern, Schulen und Bussen an Hitzeschutz fehlt, hocken Friedrich Merz und seine Freunde aus dem oberen Prozent im klimatisierten Privatjet. Diese Regierung verarscht uns alle buchstäblich nach Strich und Faden, wenn sie sagt, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wo das reichste Prozent allein rund ein Drittel des gesamten Privatvermögens besitzt. Die reichsten 10% besitzen zusammen mehr als die Hälfte. Vor diesem Hintergrund wollen Merz und Co. uns allen Ernstes weismachen, dass der Sozialstaat ein Luxus sei, dass Grundrechte für Menschen mit Behinderung ein Luxus seien, dass eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung Luxus sei oder etwa eine 40-Stunden-Woche. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Die Merz-Regierung soll endlich das Geld da holen, wo es ist, wo es massenhaft ist. Milliardäre werden in Deutschland immer noch nicht gerecht besteuert. Du und ich, wir zahlen alle anteilig mehr. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer in Deutschland ist längst überfällig. Genauso wie sie andere europäische Länder auch haben. Stattdessen pulvert aber die Regierung gerade immer mehr Geld in Aufrüstung. Das Geld, das da gerade reinfließt und das am Sozialstaat weggekürzt wird, ist unser Geld. Wir haben das erarbeitet, die Mehrheit der Gesellschaft. Und es sollte unserer sozialen Sicherheit dienen und nicht imperialen Kriegsinteressen. Liebe Mitstreitende, dieser Angriff betrifft uns alle als arbeitende Klasse ganz existenziell. Und ja, wir stehen gerade mit dem Rücken zur Wand. Aber wir sind absolut nicht chancenlos. Dieser Moment birgt die Chance, dass wir uns über unsere Differenzen hinweg zusammenschließen und unsere gemeinsamen Interessen ins Zentrum rücken und dass wir uns endlich mit denen anlegen, die unsere Rechte immer wieder mit Füßen treten. Wir befinden uns an einem historischen Punkt und wir allein haben gerade in der Hand, ob wir in Zukunft in einem Sozialstaat leben oder ob er der aggressiven Sparpolitik von Union und SPD zum Opfer fällt und nebenbei noch den Rechtsruck verstärkt. Sind soziale Errungenschaften erst einmal weggekürzt, kostet es doppelt und dreifach Energie, sie wieder zurückzukämpfen. Deshalb müssen wir jetzt kämpfen! Lasst uns zeigen, dass CDU und SPD nicht an uns vorbeikommen, wenn sie an unsere Rechte wollen. Lasst uns zeigen, dass soziale Politik das Bollwerk gegen den Rechtsruck ist. Lasst uns zeigen, dass wir die Mehrheit sind. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Die Regierung hat angekündigt, die Vorschläge der Rentenkommission umsetzen zu wollen. Über die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung soll am 10. Juli entschieden werden. Am 1. Juli tritt die neue Grundsicherung in Kraft, die Kürzungen bis weit unter das Existenzminimum erlaubt. Themen wie Wohngeld, Elterngeld und Co. werden gerade noch verhandelt. Jetzt heißt es, trotz der Hitze und trotz der Sommerpause dranbleiben, mit unseren Kolleginnen sprechen, mit unseren Familien, Freundinnen und sie über die Folgen dieser Kürzungspläne informieren. Zur nächsten Demo möchte ich, dass jede einzelne Person hier mindestens 3 weitere Menschen mitbringt, denn das wird eine Großdemo. Am 25.07. gehen wir mit unserem Bündnis aus Gewerkschaften, sozialen Trägern und politischen Gruppen nochmal richtig groß auf die Straße in Freiburg. Wir zeigen Union und SPD, dass wir unkürzbar sind. Dafür brauchen wir richtig viele helfende Hände. Wenn ihr unsere Bündnisarbeit unterstützen wollt, wenn ihr einsteigen wollt, wenn ihr auch nur mal punktuell flyern wollt, tragt euch bitte in den Kontaktbogen hinten am Infotisch ein. Der ist auf Höhe vom Kulturkiosk. Und ich weiß, viele von euch denken sich heute, sind mir wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen da, so wie ich auch. Ich denke mir, geil, dass so viele Leute hier bei der Hitze gekommen sind, aber für einen Stopp dieser Pläne, dass wir diese Kürzungen verhindern, wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber es gibt historische Beispiele. Zum Beispiel 1996, der Kampf um die Lohnfortzahlung. Wahrscheinlich haben das einige noch miterlebt. Dieser Kampf wurde gewonnen. Und er wurde gewonnen, weil Massen auf die Straßen gegangen sind. Und genau so müssen wir das auch machen. Wir wachsen immer weiter. Das macht richtig Hoffnung. Ich möchte hier an der Stelle nochmal ganz explizit die Gewerkschaften, die hier da sind, einladen, Teil dieses Bündnisses zu werden. Bitte kommt dazu. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch verdammt nochmal. Nur gemeinsam können wir sagen, es reicht.
Alle reden von der Kundgebung SOS Sozialstaat für ein gerechtes Morgen am 27. Juni auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg auf der Webseite von Radio Dreieckland Freiburg. Es folgen Sonarmeldungen aus dem Norden von BW durch den Bermudafunk Mannheim.
In den Nächten der Hitzewelle war für viele BewohnerInnen der Metropolen der Rhein-Neckar-Region kaum an Schlaf zu denken. Umso schwerer nachvollziehbar ist, dass ausgerechnet die Mittel für das 1000-Bäume-Programm gekürzt wurden. Stadtgrün ist keine kosmetische Maßnahme, sondern Teil der Anpassung an den Klimawandel und damit ein Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität. Hinzu kommt ein Problem, das seit Jahren bekannt ist. In vielen Mannheimer Wohngebieten können Menschen nachts die Fenster nicht öffnen, weil Motorräder und Poser trotz des Lärmaktionsplans für erhebliche akustische Belastungen sorgen. Immer häufig ist trotzdem zu hören, Umweltschutz muss man sich leisten können. Dabei gerät ein anderer Aspekt aus dem Blick. Die Folgen des Klimawandels muss man sich ebenfalls leisten können. Hitze verursacht nicht nur gesundheitliche Belastungen, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Schäden. Asphalt verformt sich, es entstehen Spurrillen und Fahrbahnschäden. Schienen können sich verziehen, wodurch Langsamfahrstellen, Reparaturen und zusätzliche Kontrollen erforderlich werden. Für den Rhein-Neckar-Raum kann bei anhaltenden Temperaturen ein hitzebedingter Mehraufwand für Straßen- und Schieneninfrastruktur in einer Größenordnung von bis zu 8 Millionen Euro entstehen. Doch auch wer umweltfreundlicher aufs Auto verzichtet und stattdessen mit dem ÖPNV unterwegs ist, wird von Hitzeschäden beeinträchtigt. In Heidelberg sieht man Wassertanker durch die Straßen fahren, die Schienen mit Trinkwasser kühlen, um Gleisverwerfungen zu vermeiden. Reagiert wird mit Geschwindigkeitsdrosselung und Streckensperrungen. Die RHB war letztes Wochenende zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim gesperrt und in Heidelberg und Mannheim konnten innerstädtische Haltestellen nicht angefahren werden, weil dort bereits Gleisverwerfungen auftraten. Das bedeutet kurzfristige Instandsetzung, was nicht nur Reparaturkosten, sondern auch Folgekosten durch Umleitungen, Verzögerungen und organisatorische Maßnahmen führt. Vielerorts musste mit dem sogenannten Schienenersatzverkehr reagiert werden. Die RNV bat deshalb ihre Fahrgäste, vor dem Wochenende nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen und Fahrten nach Möglichkeit auf die Morgenstunden zu verlagern. Was für Freizeitaktivitäten sicherlich planbar ist, aber für Beschäftigte, die auch am Wochenende im Einsatz sind, nur bedingt möglich ist. Generell ist Hitze ein Wachstumsproblem für die Wirtschaft, denn ab 30 Grad Außentemperatur sinkt die Produktivität dramatisch und laut Untersuchungen muss hier von 3% Einbußen je zusätzlichem Grad ausgegangen werden. Was hochgerechnet bedeutet, dass allein an den letzten Hitzetagen real fast ein Drittel weniger erwirtschaftet wurde. Aus der Zeit gefallen mutet da der Beschluss vom Wirtschaftsflügel der Union an, der erfordert, die Klimapolitik müsse sich in Zukunft stärker der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie unterordnen. Was in der Konsequenz natürlich weniger Klimaschutz bedeutet. Dabei lautet die eigentliche Frage nicht, ob wir uns Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung leisten können, sondern ob wir es uns leisten können, weiter darauf zu verzichten. Wie kann sich Mannheim besser auf zunehmende Hitzewellen vorbereiten? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine öffentliche Veranstaltung der Fraktion LTK Die Linke, Tierschutzpartei Klimaliste, am Montag, dem 7. Juli um 19 Uhr im Otto-Brenner-Saal des Gewerkschaftshauses Mannheim. Anders ist nach Angaben der Fraktion der aktuelle Lancet Countdown Europe Report 2026, der die gesundheitlichen Folgen extremer Hitze in Europa beleuchtet. Dem Bericht zufolge wurden für das Jahr 2024 europaweit rund 62.000 hitzebedingte Todesfälle geschätzt. Im Mittelpunkt der Diskussion sollen die Auswirkungen zunehmender Hitze auf besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen stehen. Darunter Säuglinge, ältere Menschen, einkommensschwache Haushalte und Beschäftigte, die im Freien arbeiten. Für Impulsvorträge und die anschließende Diskussion wurden Fachleute aus Wissenschaft, Gesundheitswesen und Kommunalpolitik eingeladen. Auf dem Podium sprechen Annika Stefanie Reinhold, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit und Health for Future, Simone Hobrecker, Ernährungsberaterin und Health for Future, Joachim Lüschig, Die Linke, AG Ökologie, Dennis Ulas, Fraktion LTK, Die Linke, sowie Dr. Jessica Martin, Fraktion LTK, Klimaliste. Darüber hinaus wurde eine Vertretung des Fachbereichs Jugend und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim angefragt, um über den aktuellen Stand kommunaler Maßnahmen zur Hitzevorsorge zu informieren. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei und der Zugang barrierefrei. Ort: Otto-Brenner-Saal, Gewerkschaftshaus Mannheim. Adresse: Kahn-Garnier-Ufer 1. Anfahrt mit über die Stadtbahnhaltestelle Collini Center und Gewerkschaftshaus.
Das waren Sonarmeldungen aus dem Norden von BW durch den Bermudafunk Mannheim. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 2. Juli 2026 durch Konrad.
Ein Widerstand ist zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.